Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Deutschland meldet 3 Schweinegrippefälle, alle Infizierten waren in Mexiko. Die Angst vor der Schweinegrippe, wie berechtigt ist sie? Wir fragen den Professor für Epidemiologie, Christoph Hatz, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Außerdem in der Sendung «Beliebt, beliebter Obama», eine Bilanz der ersten 100 Tage des neuen US-Präsidenten. «Teuer, teurer Schweiz, damit soll Schluss sein», sagt das Parlament und willigt ins Cassis de Dijon-Prinzip ein. Und Herzstillstandpatienten als Organspender. Swiss Transplant präsentiert Ideen gegen Organmangel. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Andrea Abühl.
In Deutschland ist das Schweinegrippevirus bei 3 Personen festgestellt worden. Nach Angaben der Behörden sind eine junge Frau in Hamburg und ein Mann und eine Frau in Bayern betroffen. Sie waren alle 3 von Mexiko-Reisen nach Deutschland zurückgekommen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bisher rund 100 Fälle von Schweinegrippe in insgesamt 7 Staaten bestätigt. Bisher starben laut WHO 7 Menschen an der Grippe, alle in Mexiko. In der Schweiz wurde bisher noch kein Fall von Schweinegrippe bestätigt. In 9 Fällen besteht Verdacht auf eine Erkrankung. Nach dem Ständerat ist auch der Nationalrat im Grundsatz damit einverstanden, dass die Schweiz das sogenannte Cassis de Dijon-Prinzip einführt. Er berät zurzeit die Details. Mit der Regelung dürften Waren, die in einem EU-Land zugelassen sind, auch in der Schweiz frei verkauft werden, was zu tieferen Preisen führen würde. Einkommen und Vermögen sind in der Schweiz regional sehr unterschiedlich verteilt und sie wachsen auch unterschiedlich stark. Das zeigt eine Studie der Eidgenössischen Steuerverwaltung, welche die Steuerdaten der letzten Jahre analysiert hat. Demnach verfügten 2003 die reichsten 10% der Bevölkerung über fast 3/4 des Gesamtvermögens. Die Durchschnittsvermögen wuchsen in der untersuchten Zeit etwas stärker als die Einkommen. Im Mittelland verdienten die Leute durchschnittlich mehr als im Jura, in den Alpen und im Tessin. Allerdings gibt es dort Inseln mit hohen Einkommen, vor allem die touristischen Hochburgen. Im Kanton Graubünden stammen 3/4 der Gesamteinnahmen der Landwirtschaft aus Subventionen. Im Kanton Thurgau ist es lediglich 1/8. Der gesamtschweizerische Schnitt liegt bei 1/4. Weiter zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik, dass die Landwirtschaft in Talregionen profitabler und intensiver betrieben wird als in Berggebieten. In der Schweiz wird wieder mehr Blut gespendet. 2008 ließen sich Freiwillige fast 380.000 Mal Blut abnehmen. Das sei eine Zunahme in der Jahresfrist um 1,9%, schreibt der Blutspendedienst des Roten Kreuzes. Zugenommen habe aber auch der Bedarf an Blut in den Spitälern, allerdings weniger stark als die Menge des gespendeten Bluts. Die Regierung Sri Lankas will offenbar keine Feuerpause im Kampf mit den tamilischen Rebellen. Die Außenminister von Frankreich und Großbritannien, Kouchner und Miliband, sagten, sie seien mit einem entsprechenden Vorstoß bei der Regierung in Colombo gescheitert. Die tamilischen Rebellen sind mit Zehntausenden von Zivilisten auf einem schmalen Küstenstreifen eingeschlossen. Die Kämpfe mit der srilankischen Armee dauern an. Bei einem Bombenanschlag im Südosten der Türkei sind 9 türkische Soldaten getötet worden. Die Soldaten waren in einem Panzerfahrzeug unterwegs, als die Bombe gezündet wurde. Die türkische Armee beschuldigt kurdische Rebellen der Tat. Nach dem Anschlag startete die türkische Armee eine Boden- und Luftoffensive gegen kurdische Rebellen. In Brasilien sind im vergangenen Jahr mehr als 5'000 Zwangsarbeiter befreit worden. Sie hatten unter sklavenähnlichen Bedingungen gearbeitet, die meisten von ihnen auf Zuckerrohrplantagen, wo unter anderem Biotreibstoff gewonnen wird. Die Befreiung durchgeführt hat eine sogenannte Antisklaveneinheit der Regierung. Sie kontrolliert regelmäßig verdächtige Betriebe. Denn obwohl in Brasilien die Sklaverei verboten ist, gibt es immer wieder Großgrundbesitzer, die ihre Arbeiter in ein Abhängigkeitsverhältnis bringen und ausbeuten. Der italienische Radprofi Davide Rebellin muss möglicherweise seine Olympiasilbermedaille vom Straßenrennen in Peking zurückgeben. Das Nationale Olympische Komitee Italiens hat bestätigt, dass der 37-Jährige in Peking positiv auf das Dopingmittel Zera getestet worden sei. Rebellin bestreitet allerdings den Gebrauch von Doping. Er fordert die Untersuchung einer B-Probe. Sollte Rebellin seine Olympiamedaille zurückgeben müssen, dann würde diese dem Schweizer Fabian Cancellara zugesprochen. Cancellara hatte das olympische Straßenrennen als Dritter beendet.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten mit Details zu den Schweinegrippekranken in Deutschland und dem Blick ins Nationale Grippezentrum in Genf, wo Ärzte die Abstriche von Schweizer Patienten auf Schweinegrippeviren untersuchen. Im Tagesgespräch dann die Einschätzung des Epidemiologen Christoph Hatz zur Frage, wie gefährlich ist das Schweinegrippevirus? Die weiteren Themen.
It's time for us to change America.
Seit 100 Tagen ist Barack Obama US-Präsident. Wie viel hat er geändert? Wir ziehen eine erste Bilanz. Die Hochpreisinsel Schweiz versenken. Das Parlament sagt Ja zum Cassis de Dijon-Prinzip. Wir sagen, mit welchen Folgen? Die Schwelle für Organentnahmen senken. Ideen der Stiftung Swiss Transplant. Und alles eitel Sonnenschein in der großen EU-Familie. 5 Jahre nach der Osterweiterung gehen wir zu den Hoffnungsträgern von damals zurück. Heute an der Grenze zwischen Österreich und der Slowakei. Zuerst aber zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5108 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1,5062 gehandelt, der Dollar zu 1,1381. Das Wetter. Im Norden hat es heute viele Wolken und gebietsweise fällt Regen. Oberhalb von rund 1100 Metern schneit es. Zwischendurch sind kurze sonnige Abschnitte möglich. Im Süden scheint zeitweise die Sonne. Vereinzelt können noch Schauer niedergehen. Die Temperatur erreicht im Norden 11 und im Süden 17 Grad. Morgen Donnerstag scheint im Norden zeitweise, im Süden und Westen meistens die Sonne. Am Freitag ist es in der ganzen Schweiz oft sonnig, gegen Abend sind im Norden lokale Schauer möglich. Die Temperatur steigt im Norden gegen 20 Grad, im Süden auf 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel-Wettstein Stau wegen eines Unfalls. Die Störung dauert bis voraussichtlich 13.15 Uhr. Dann muss im Bereich des Belchentunnels vor beiden Portalen mit Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten gerechnet werden. Und auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Und 2 Hinweise zum Straßenzustand. Im Wallis ist die Hauptstraße zwischen Martini und dem großen St. Bernhard-Tunnel in beiden Richtungen wieder normal befahrbar und auch für den Schwerverkehr wieder offen. Und eine Meldung zu den Pässen, der Bernina ist wieder offen und normal befahrbar. Schließlich ein Hinweis zum Schienenverkehr. Auf der Linie Biel-Basel ist die Strecke zwischen Grenchen Nord und Moutier zurzeit wegen einer Fahrleitungsstörung unterbrochen. Die Fernverkehrszüge werden umgeleitet und zwischen Grenchen Nord und Grenchen Süd verkehren Busse.
Für die 3 Reisenden aus Deutschland endete die Mexiko-Reise höchst unerfreulich. Mit Grippesymptomen begaben sich die Deutschen in ärztliche Pflege. Nun ist klar, die Frau in Hamburg und je eine Frau und ein Mann in Bayern haben sich in Mexiko mit dem Schweinegrippevirus infiziert. Aus Berlin berichtet unsere Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler.
Nach dem Verdacht jetzt also die Gewissheit. 2 Frauen und ein Mann haben sich mit dem gefährlichen neuen Virus angesteckt. Alle 3 offenbar in Mexiko, dem Zentrum der Schweinegrippe. Denn von dort her waren die Deutschen kürzlich aus den Ferien zurückgekehrt. Eine der Frauen, mit 22 Jahren die jüngste, liegt isoliert in einer Hamburger Universitätsklinik. Die beiden anderen, die in den 30ern sind, stammen aus Bayern. Dort bemühte sich heute Morgen der Gesundheitsminister, die verunsicherte Bevölkerung über eine Medienkonferenz zu beruhigen. Man sei seit der Vogelgrippe vor einigen Jahren für derartig gefährliche Krankheiten gut gerüstet, sagte Markus Söder. Die nötigen Medikamente stünden bereit. Kurzum,
es besteht kein Anlass zur Panik, aber es besteht immer Anlass zu erhöhter Wachsamkeit. Das ist auf jeden Fall so.
Dass die Schweinegrippe anders als in Mexiko keineswegs immer tödlich ausgehen muss, bestätigten auch verschiedene Ärzte. So ist eine der beiden erkrankten Frauen bereits wieder gesund. Ein Zeichen dafür, dass sich der Virus vom Typus H1N1 sogar sehr rasch bekämpfen lässt. Trotzdem mahnten die Experten in Bayern zur Vorsicht. Da man erst wenig über die Schweinegrippe wisse, sei es ratsam, zum Beispiel häufig die Hände zu waschen oder, wie Gesundheitsminister Söder riet, nicht ohne Not nach Mexiko zu fliegen. Für die Ferienreisenden aus Cancun, die am Mittag in München gelandet sind, kommt diese Warnung zu spät. Sie werden von den Behörden jetzt zunächst isoliert und über die möglichen Ansteckungsgefahren aufgeklärt. Ähnliche Sicherheitsvorkehrungen der Ärzte gelten auch am Flughafen Frankfurt.
Ursula Hürzeler. In der Schweiz gibt es bisher 9 Verdachtsfälle. Ob es sich dabei tatsächlich um Schweinegrippe handelt, das wird zurzeit in Genf beim Nationalen Grippezentrum analysiert. Patrick Müllhauser.
Die behandelnden Ärzte der betroffenen Personen haben Rachen- und Nasenabstriche nach Genf geschickt. Dort im Labor des Nationalen Grippezentrums steht der Virologe Werner Wunderli. Ohne Schutzmaske, denn der gefährlichste Arbeitsschritt sei schon vorbei, sagt er.
Zuerst, wenn man das Probenröhrchen öffnet, um das Material herauszunehmen, also zu extrahieren, das ist der gefährlichste Punkt. Aber das macht man nicht hier.
Hier in Genf sei man den Umgang mit gefährlichen Viren gewohnt.
Wir haben ja auch ein Hochsicherheitslabor, wo, wenn wir Leute haben, die aus Afrika zurückkommen mit hochansteckenden Krankheiten wie Marburg, dann haben wir eigentlich ein bisschen Übung, wie man mit solchem Material umgeht.
Ist das Virus einmal abgesondert und unschädlich gemacht, kann es problemlos weiter bearbeitet werden, erklärt Werner Wunderli.
Also hier hat es verschiedene Geräte, wo das Virusgenom sogenannt vermehrt wird, damit man eine genügend große Menge hat.
Danach wird das Virus, vereinfacht gesagt, in seine Einzelteile zerlegt. Entweder man kann schon nach diesem Schritt sagen, ob es sich um das Schweinegrippevirus handelt, oder aber die Einzelteile müssen noch weiter untersucht werden. Eine Laborantin legt dazu die Röhrchen mit den Proben in eine Zentrifuge.
Die Flüssigkeit, die dann oben drauf sitzt, die wird man dann wegnehmen und unten dann hat man das genetische Material, das man untersuchen will.
Das Nationale Grippezentrum in Genf habe die nötigen Kenntnisse, um das Schweinegrippevirus zu diagnostizieren, sagt der Virologe. Dank der internationalen Datenbank der WHO, der Weltgesundheitsorganisation.
Diese Zusammensetzung des Genoms ist uns bekannt, diese Information haben wir bekommen und der Test basiert jetzt auf dieser Information.
Um zu zeigen, dass die Tests auch tatsächlich funktionieren, werden auch ganz normale, ungefährliche Schweineviren den Tests beigefügt. Solche Viren hätten sich auch im Behälter befunden, der vorgestern im Intercity nach Genf explodierte.
Das benötigt man, um die Teste, die man hier benutzt, sogenannte Kontrollproben mitlaufen lässt, um zu zeigen, dass unsere Teste korrekt ablaufen. Aber das Material per se ist eigentlich harmlos.
Die Resultate der 9 Personen, die in der Schweiz unter Verdacht stehen, an der Schweinegrippe erkrankt zu sein, dürften heute oder morgen vorliegen, schätzt Werner Wunderli vom Nationalen Grippezentrum in Genf. Informieren werde das Bundesamt für Gesundheit.
Der Bericht von Patrick Müllhauser. Noch ist nicht klar, wann und in welcher Form das Bundesamt für Gesundheit heute über den neuesten Stand in Sachen Verdachtsfälle orientiert. Der Bundesrat seinerseits wird voraussichtlich am Nachmittag die Einsetzung des Pandemie-Sonderstabes offiziell bekannt geben. Die Schweinegrippe ist auch Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr. Wir sprechen mit einem Epidemiologie-Spezialisten. Als President elected, als gewählter Präsident, war Barack Obama gleich nach der Wahl im November in Würde. Seit genau 100 Tagen ist er auch im Amt, im Weißen Haus und an der Arbeit. Und 100 Dinge scheint der Mann bereits angepackt zu haben. Deres Korrespondent Max Ackermann.
100 Tage sind eine kurze Zeit und scheinen manchmal doch ziemlich lang zu sein. Oder erinnern Sie sich noch an Präsident George W. Bush? Vor gut 3 Monaten erst ist er nach Texas zurückgeflogen, doch sein Nachfolger im Weißen Haus hat ihn schon praktisch vergessen gemacht. Barack Obama legte los wie ein Wirbelwind vom ersten Tag seiner Amtszeit an oder sogar noch etwas früher. Bereits 2 Wochen vor der Amtsübernahme stellte er sein Programm zur Wiederankurbelung der Wirtschaft vor und brachte später fast unverändert durchs Parlament. Ein grosser Erfolg für einen neuen, relativ unerfahrenen Präsidenten. Im Kampf gegen die Wirtschaftskrise setzt Obama auf den starken Staat. Nicht mehr nur Milliarden, sondern schon Billionen Dollar werden in die Wirtschaft gepumpt. Und wer bezahlt, befiehlt. Manchmal. Den serbenden Autofirmen GM und Chrysler greift die Regierung ganz direkt in Steuer, zwingt sogar den GM-Chef zum Rücktritt. Bei der Finanzindustrie beschränkt sie sich aufs Zahlen. Vor einer Verstaatlichung der großzügigst unterstützten Finanzinstitute schrecken Obama und sein Team zurück. Wohl auch, weil dessen wichtigste Mitglieder selber von der Wall Street kommen. Der Kampf gegen die Wirtschaftskrise war das mit Abstand wichtigste, aber längst nicht das einzige Thema, das Barack Obama gleich zu Beginn seiner Amtszeit anpackte oder mindestens verkündete, es anpacken zu wollen. Massive Investitionen in erneuerbare Energie, in Umweltschutz und Infrastruktur, neue Schwung in Erziehung und Wissenschaft, ein neuer Anlauf für eine Krankenversicherung für alle, ein neues Einwanderungsgesetz und auch in der Außenpolitik soll alles anders werden, persönlicher und auf internationale Zusammenarbeit ausgelegt. Bei den Kriegen im Irak und in Afghanistan leitete Obama einen Strategiewechsel ein. Vorsichtiger Rückzug aus dem Irak und gleichzeitig mehr Truppen, mehr zivile Experten und mehr Geld für Afghanistan. Ziel ist es, bis Ende August nächsten Jahres alle Kampftruppen aus dem Irak abgezogen zu haben und in Afghanistan die Al-Qaida zu stören, zu schwächen und schließlich zu besiegen. Das tönt gut, ist aber riskant. Afghanistan könnte gar zu Obamas Vietnam werden, warnen Kritiker. Und solche gibt es genug, rechts wie links. Die Republikaner beklagen vor allem die massiv wachsende Staatsverschuldung, doch sie haben inhaltlich und personell im Moment sehr wenig zu bieten. Linken Demokraten geht Obamas Politik dagegen zu wenig weit, zum Beispiel in Sachen Guantanamo. Obama will zwar das Gefangenenlager schließen und er ließ auch geheime Dokumente über Folterpraktiken veröffentlichen, doch Untersuchungen gegen die dafür Verantwortlichen lehnt er ab. Doch auch Kritiker von links haben es schwer, stehen doch sagenhafte 93% aller Demokraten hinter dem Präsidenten. Und fast noch erstaunlicher, über die Hälfte aller Amerikanerinnen und Amerikaner glauben, ihr Land sei wieder auf dem rechten Weg. Das sind 3-mal so viel wie noch vor einem halben Jahr, trotz rekordhoher Arbeitslosigkeit und längst nicht überstandener Wirtschaftskrise. Barack Obama kann gewiss zufrieden sein mit seinen ersten 100 Präsidententagen. Doch 100 Tage sind zu kurz für eine wirkliche Bilanz. 1000 müssten es wohl sein. Das wäre dann der 15. Oktober 2011. Mal schauen, ob dann die amerikanische Wirtschaft wieder brummt und die US-Truppen aus dem Irak zurück sind.
Waren, die in einem EU-Land zugelassen sind, sollen künftig auch in der Schweiz frei vermarktet werden können. Mit dem Cassis de Dijon-Prinzip hat sich das Parlament beschäftigt und sich nach monatelangen Diskussionen im Grundsatz dafür entschlossen, gegen den Willen von SVP und den Grünen. Nathalie Christen im Bundeshaus, Sie verfolgen die Debatte. Das Cassis de Dijon-Prinzip sollte den Konsumentinnen und Konsumenten tiefere Preise bringen. Wo profitiert man denn in Zukunft?
Ja, es soll vieles billiger werden, zum Beispiel Kleider, Möbel, Kosmetikartikel, aber auch etwas Exotischeres wie Gleitschirme oder Alarmanlagen. Die importierten Lebensmittel werden vielleicht ein bisschen billiger. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann könnte es zu Einsparungen von uns Konsumentinnen und Konsumenten führen von 2 Milliarden Franken. Aber Achtung, das sind eben Schätzungen des Bundes und sind sehr umstritten. Es könnte durchaus auch weniger sein.
Müssen denn die Konsumentinnen und Konsumenten dafür tiefere Standards in Kauf nehmen, zum Beispiel jetzt bei Lebensmitteln?
Ja, wenn Sie die Lebensmittel ansprechen, das ist gerade ein heikler Punkt. Heute muss ja zum Beispiel das Herkunftsland angeschrieben sein. Man muss zum Beispiel sehen können, woher der Knoblauch stammt im Laden. Oder es braucht auch eine Deklaration, wenn die Eier zum Beispiel von Batteriehühnern stammen. Und das wollen auch die Politiker und Politikerinnen nicht so einfach aufs Spiel setzen. Deswegen haben sie eine Ausnahme gemacht für die Lebensmittel. Also für die Lebensmittel gilt das Gassis-Dudijon-Prinzip nicht einfach so. Wer Lebensmittel aus der EU importieren will, der braucht eine Bewilligung. Und da kann der Bund eben zum Beispiel Deklarationen vorschreiben.
Und wie sieht es bei den übrigen Produkten aus, die wir importieren?
Dort kann es durchaus sein, oder es wird sicher so sein, dass Produkte von einem anderen Standard in die Schweiz kommen, vielleicht auch von einem tieferen. Denn die Bedingung, dass sie in der Schweiz verkauft werden dürfen, ist ja nur, dass dieses Produkt in irgendeinem EU-Land so zugelassen ist, wie es ist. Das kann auch das Land sein mit dem tiefsten Schutzniveau. Und dazu kommt, dass auch Schweizer Unternehmen nach solchen Standards produzieren können. Die Befürworter sagen aber, man solle aufpassen, es sei ja nicht so, dass in der Schweiz super gutes Schutzniveau herrsche und überall sonst sei es Entwicklungsländer. Also es gäbe sogar Bereiche, wo das EU-Schutzniveau höher sei als unseres.
Nun sagen Kritiker, auch mit der Einführung des Gassis-de-Dijon-Prinzips gebe die Schweiz viel, bekomme dafür aber nichts zurück. Kann man das so sehen?
Also was schon stimmt, ist, dass die Schweiz damit ihren Markt für EU-Güter weit öffnet, umgekehrt die EU jedoch nicht für Schweizer Produkte. Das heißt, für Unternehmen, die in der Schweiz produzieren und die in die EU exportieren wollen, dass sie bei jedem einzelnen Land schauen müssen, welche Regeln gelten und die müssen sie dann einhalten. Und das stört SVP und Grüne so sehr, dass sie das Gesetz ablehnen. Aber man kann deswegen trotzdem nicht sagen, wir bekommen nichts für unsere einseitige Öffnung. Denn einerseits eben die erhofften Preissenkungen, auf der anderen Seite ist ein Vorteil der Einseitigkeit, dass wir auch sozusagen nach Lust und Laune Ausnahmen bestimmen können, eben zum Beispiel Vorschriften machen für Lebensmittel.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Nathalie Christen aus dem Bundeshaus. Für viele ist es die letzte Hoffnung, ein neues Herz, eine Lunge, eine Niere. Doch es hat mehr Anwärter auf ein neues Organ als Spendewillige, auch in der Schweiz. Jedes Jahr sterben etwa 40 Patienten, weil sich für sie rechtzeitig kein passendes Organ finden lässt. Tendenz steigend. Jetzt präsentiert Swiss Transplant, die Stiftung, die in der Schweiz die Organspenden koordiniert, Ideen, wie man zu mehr Spenderorganen kommen könnte. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler berichtet.
Stirbt jemand nach einem Unfall, so bleiben oft viele Organe heil und könnten in einem anderen Körper ihren Dienst tun. Damit die Ärzte aber die Leber oder die Niere, die Lunge oder das Herz entnehmen dürfen, muss das Unfallopfer einen Spenderausweis auf sich tragen oder seine Angehörigen müssen zustimmen. Doch dies ist in der Schweiz viel zu selten der Fall und der Organmangel hat sich gar verschärft, sagt Franz Immer, der Direktor der Swiss Transplant.
Die Situation in den letzten Monaten hat sich zunehmend verschlechtert, indem die Warteliste sehr rasch ansteigt. Wir haben über 1000 Patienten aktuell auf der Warteliste, auf ein Organ warten. Und demgegenüber haben wir eine abnehmende Zahl von Organspenden, was die Situation noch zusätzlich verschärft.
Bloß ein Viertel der Angehörigen eines möglichen Spenders stimmen der Organentnahme zu. In vielen anderen Ländern ist diese Zustimmungsrate doppelt so hoch. Die tiefe Zustimmungsrate in der Schweiz hat fatale Folgen.
Wir haben allein im letzten Jahr 62 Menschen auf der Warteliste verloren, die sind gestorben. Was natürlich sehr schlimm ist, sind Todesfälle von Kindern. Wir haben bereits in diesem Jahr einen Todesfall von einem kleinen Kind zu beklagen, wo wir alles versucht haben, ein passendes Organ zu finden und schlussendlich feststellen mussten, dass das Kind verstarb.
Nun will die Swiss Transplant etwas gegen den Organmangel unternehmen. Als erstes führen die Ärzte eine neue Art von Spendern ein. Anstatt wie bisher nur Organe von Hirntoten zu entnehmen, sollen sie neu auch von Verstorbenen kommen, die nach einem Herzstillstand erfolglos reanimiert wurden. Non-Heartbeating Donors heißt diese neue Spenderklasse. Es sind also Spender, bei denen das Herz nicht mehr schlägt. Franz Immer erklärt den Unterschied.
Der klassische Organspender ist der Leichenspender, der hat einen irreversiblen Hirnschaden, das heißt, das Hirn ist nicht mehr durchblutet und das heißt, diese Leichenspender, die werden nur noch durch medikamentöse Maßnahmen und durch die Beatmungsgeräte am Leben erhalten. Bei den Non-Heartbeating Donors, die sind tot im Sinne des Wortes, wie wir tot verstehen, die sind kalt und blass und haben keine Herz-Kreislauf-Aktivität mehr.
Weil die fehlende Herztätigkeit manche Organe schädigt, kann man von diesen Non-Heartbeating Donors gegenwärtig nur die Niere verwenden. Aber offenbar sind in solchen Fällen die Angehörigen eher bereit, einer Spende zuzustimmen. Vermutlich, weil der Tod ihres Angehörigen für sie fassbarer ist. Das zeigen Erfahrungen in Frankreich, wo dies bereits gemacht wird. Eine zweite Maßnahme gegen den Organmangel ist eine neue Studie in allen Intensivstationen der Schweizer Spitäler. Sie liefern normalerweise die Spenderorgane. Stefan Marsch von der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin sagt, was die Studie klären soll.
Was wir im Moment nicht wissen, ist, haben wir so tiefe Spenderzahlen, weil es gar nicht mehr potenzielle Spender gibt? Oder haben wir so tiefe Spenderzahlen, weil ein Teil der potenziellen Spender nicht erkannt wird?
Oder die dritte Möglichkeit sei eben, dass die Angehörigen nicht in die Spende einwilligten. Wäre dies der Fall, sei die nötige Maßnahme klar.
Dann muss man mit Aufklärungskampagnen versuchen, das Wissen der Leute um die Organspende zu verbessern und die Leute zu motivieren, sich für eine Organspende zu entscheiden.
Swiss Transplant-Chef Immer vermutet aber noch eine andere mögliche Ursache für den Organmangel, nämlich die, dass sich manche Spitäler zu wenig um Organspenden bemühen, denn die Gespräche mit den trauernden Angehörigen sind schwierig und zeitaufwendig. Es geht nun aber nicht darum, Schuldige zu suchen, sagt Franz Immer. Zur Überwindung des Organmangels müssten alle beitragen, Ärzte, Spitäler und die Öffentlichkeit.
Das muss ein Ruck durch die Bevölkerung gehen und sagen, wir sind bereit, Organe zu spenden und Menschen in Not zu helfen.
Fünf Jahre ist es her seit der großen EU-Osterweiterung. Über Nacht bekam die EU am 30. April 2004 10 neue Mitgliedsländer in Mittel- und Osteuropa. Die Länder des ehemaligen Ostblocks und die Staaten des Westens sollten einander näher rücken. Mittel- und Osteuropa hoffte auf einen wirtschaftlichen Aufschwung und die Bürgerinnen und Bürger freuten sich auf die neue Reisefreiheit. Wir zeigen in diesen Tagen anhand einiger Beispiele, was aus diesen Erwartungen geworden ist. Den Anfang macht Joe Schelbert. Er war an der March, dem Grenzfluss zwischen Österreich und der Slowakei, und hat sich umgehört, ob sich die beiden Dörfer beidseits des Flusses, Angern und Zahorska Ves, in den letzten 5 Jahren auch tatsächlich näher gekommen sind.
Von morgens 6 bis abends um 10 quert die Fähre den Fluss zwischen Zahorska Ves und Angern. Man braucht keinen Pass mehr und hüben wie drüben gilt heute der Euro. Als vor 5 Jahren die Slowakei EU-Mitglied wurde, stellte sich die bald 80-jährige Irene Limova aus Zahorska Ves die Zukunft der beiden Dörfer in den rosigsten Farben vor.
Erste Trauung wird auf der Fähre gemacht. Habe ich schon den Herrn Pfarrer gesagt. Herr Pfarrer, wenn jemand heiraten wird, das müssen wir dann machen auf der Fähre.
Doch in den letzten 5 Jahren konnte der Herr Pfarrer noch kein einziges Mal auf der March Ringe tauschen lassen, zur Enttäuschung von Irene Limova.
Ich habe mir gewünscht einmal, aber leider Gottes, die Jungen haben kein Interesse.
Es scheint, dass die jungen Menschen der beiden Dörfer mehr trennt als nur ein Fluss. Das Verhältnis zwischen den beiden Dörfern habe sich überhaupt seit den Feiern zum EU-Beitritt etwas abgekühlt, meint Irene Limova. Und wieder so wie vor dem Zweiten Weltkrieg werde es wohl nicht so schnell.
Früher mal war das so, wie wenn wir eine Großgemeinde wären. Aber heute ist das irgendwo so abgekühlt. Ich denke, die Leute haben... In Österreich macht das der Wohlstand. Die Leute haben dort einen großen Wohlstand und sie denken, wir sind ein wenig noch in der Slowakei, ist das alles noch im Hintergrund.
Auf der anderen Seite des Flusses, im österreichischen Angern, scheint das Interesse an den Nachbarn im Osten tatsächlich nicht sehr groß zu sein. Auf der Dorfstraße findet sich kaum jemand, der sich nur schon ein bisschen umschauen will auf der anderen Seite oder gar einen Kontakt zu den Nachbarn sucht.
Ich muss ehrlich sagen, ich war vor 20 Jahren, also wie die Grenzöffnung stattgefunden hat, aber im Grunde ist es für mich nicht so interessant.
Ich fahre nicht um und ich bleibe herüben, weil drüben ist eigentlich für mich nichts, was mir bringt.
Ja, war eigentlich noch nie drüben, sagen wir so.
Eigentlich nie, weil ich eh alles habe da, was ich brauche.
Da drüben, direkt vis-à-vis, ist keine Kommunikation. Ich kann nicht Slowakisch und die können da drüben wenig Deutsch.
Dass es mit den Kontakten nicht so klappt, liege auch an der Fähre, verteidigt der Bürgermeister von Zahorska Ves, Boris Simkovic, seine Nachbarn in Österreich, Ende des Flusses. Manchmal sei die Fähre wegen Hochwasser wochenlang nicht benutzbar und die Fahrt dauere halt auch ihre Zeit. Eine Brücke könnte da helfen, meint er, und zudem noch die wirtschaftliche Zusammenarbeit verbessern.
Ich will eine Brücke, weil die Fähre heißt nicht alles. Und mit dieser Brücke, ich sehe große Entwicklung für unseren Bezirk. Leider haben wir keine politische Unterstützung.
Weder in Bratislava noch in Wien hat eine Brückenverbindung zwischen den beiden Dörfern heute Priorität. Da gibt es wichtigere Anliegen, etwa die Schnellbahnverbindung zwischen den beiden Hauptstädten oder den Bau der Autobahn. Zudem, in Angern und Zahorska-Wes liegt das mangelnde Interesse aneinander vermutlich ja auch nicht allein an der fehlenden Brücke, wie auch Irene Limova ahnt.
Die Brücke viel helfen könnte sie nicht, aber ein wenig schon. Also ich würde noch diesen Wunsch haben, dass einmal wirklich so wird, wie es früher mal war, dass die Leute zu sich so herzlicher werden und dass das Zusammentreffen in Freundschaft wäre. Ich hoffe, es wird besser.
Der Bericht von Auslandredaktor Joe Schelbert aus dem Grenzgebiet zwischen Österreich und der Slowakei.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.